Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Heute freue ich mich auf ein ganz besonders spannendes Thema, das ich mit zwei Gynäkologinnen besprechen darf. Frau Dr. Sarah Moser und Dr. Marion Höllriegel sind nicht nur unsere Vorstandsfrauen im Frauengesundheitszentrum Salzburg, sondern sie sind niedergelassene Gynäkologinnen in der Praxis von Frau zu Frau. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr euch bereit erklärt habt, uns heute über neue Verhütungsmittel zu informieren. Was sollte sich eine Frau denn grundsätzlich fragen, wenn sie verhüten will? Was glaubt ihr, sollte man da auch im Vorfeld schon geklärt haben?
Ja, also erst einmal schön, dass wir da sein dürfen. Das freut uns natürlich sehr. Zu dem Thema, was man sich vorher fragen sollte, muss man sagen, dass die Frauen natürlich sehr oft schon im Vorhinein mit Erwartungen und Ideen in die Ordination kommen. Aber immer wieder gibt es auch welche, die da sehr offen sind oder sich noch gar nicht Gedanken gemacht haben. Und da ist es so, dass man also erst einmal darüber nachdenken sollte, ob man bereit ist, einem oder dass sich das zutraut, einmal täglich etwas einzunehmen. Das wäre die Voraussetzung für die Einnahme der Pille. Ob man sich vorstellen kann, dass einem eine Spirale oder ähnliches in die Gebärmutter gelegt wird oder ein Stäbchen in den Oberarm, was einem da einfach liegt, ob man schon irgendwie Erfahrungen gemacht hat, ob man jemanden kennt, der einen da auch schon beraten hat. Und dann eben natürlich die sehr große Frage, bin ich bereit, Hormone einzunehmen und gibt es bei mir irgendwelche Risikofaktoren? Das wird dann die Frauenärztin fragen. Da ist immer gut, wenn man Vorbefunde mitbringt, wenn man beispielsweise eine Gerinnungsstörung hat.
Und mit welchen Fragen kommen die Frauen dann konkret?
Eine häufige Frage ist insbesondere, wenn es um das Thema hormonelle Verhütung geht, welche Nebenwirkungen zu erwarten sind, ob es Nebenwirkungen gibt, wie die Wirksamkeit ist, ob es zu Fruchtbarkeitsstörungen führt. Eine große Frage ist auch bei Frauen, die schon mit Zyklusstörungen kommen, ob dadurch eine Verbesserung des Zyklus möglich ist oder wie es ausschaut mit Schmerzen, welches Verhütungsmittel da geeignet ist.
Was stellen euch die Frauen am häufigsten an Fragen bezüglich der Verhütungsmittel?
Also einerseits, wie sicher das Verhütungsmittel ist, das ist natürlich sehr relevant. Ich bespreche das auch immer mit den Frauen, das ist abhängig von der Lebenssituation und vom Alter. Meine große Frage ist immer, also wie groß wäre die Katastrophe, wenn eine Schwangerschaft eintreten würde? Und dann natürlich auch, ja, welche Nebenwirkungen zu erwarten sind.
Wie zufrieden sind die Frauen mit welchen Verhütungsmitteln?
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen mit hormonellen Verhütungsmitteln, insbesondere mit der Pille, teilweise ein bisschen weniger zufrieden sind. Es wird gelegentlich über Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme oder Stimmungsschwankungen geklagt. Man darf aber nicht vergessen, dass es auch hier Frauen gibt, die sehr zufrieden sind, keine Nebenwirkungen haben, sehr gut damit zurechtkommen. Es gibt kein Verhütungsmittel, das ohne Nebenwirkungen ist. Es können überall Nebenwirkungen auftreten und gegebenenfalls lohnt es sich auch, mehrere Verhütungsmittel auszuprobieren, um das zu finden, womit man am besten zurechtkommt.
Ein Kondom hat welche Nebenwirkung?
Ja, dass es einfach von der Sicherheit her nicht ganz optimal ist, einen relativ hohen Pearl-Index hat. Das Kondom ist natürlich das einzige Verhütungsmittel, das uns einen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten bietet. Da haben wir keine Alternative dazu. Aber wir sehen auch relativ häufig bei uns in der Praxis, dass es mit Kondom als alleiniger Verhütungsmittel zu Pannen kommt. Es ist nichts Seltenes, dass Kondome platzen, abgehen oder Schwangerschaften eintreten, obwohl jetzt nicht berichtet werden kann, dass es irgendwie eine Fehlhandhabe gegeben hat. Also es, von der Sicherheit her gibt es deutlich Besseres.
Und das ist das einzige Verhütungsmittel für einen Mann.
Genau.
Das ist sicher ein wichtiger Faktor. Wenn wir anschauen, welche Verhütungsmittel es gibt, die schon länger im Umlauf sind, möchte ich fast sagen. Könnt ihr mir zu denen was sagen?
Die Spirale ist sicher auch ein Verhütungsmittel, das es schon sehr lange gibt. Die Kupferspirale hat sich auch in den letzten Jahren einiges getan. Es gibt verschiedene Modelle, es gibt verschiedene Arten von Kupferverhütung.
Wie wirkt denn die Kupferspirale?
Die Kupferspirale wirkt einerseits durch Abgabe von Kupferionen, die sozusagen das Milieu in der Gebärmutter ungünstig machen für die Spermien und sie in der Beweglichkeit hemmen. Und andererseits durch den Fremdkörperspirale entsteht auch ein Milieu, das einfach ungünstig ist dafür, dass sich eine Schwangerschaft einnisten könnte.
Früher war ja so die Vorstellung, die Kupferspirale rotiert in der Gebärmutter und verhindert die Einnistung eines Eis. Das ist ja ziemlich widerlegt worden, oder?
Ja, also die Gebärmutter macht natürlich bei den Menstruationen Kontraktionen. Vielleicht hat man sich das so erklärt, aber die Spirale tut das nicht. Sie ist mit den Ärmchen im oberen Bereich der Gebärmutter, die breiter ist als weiter unten, im Optimalfall sitzend und kann dadurch dann eben nicht verrutschen. Aber die Wirkung, wie wir gerade schon gehört haben, ist nicht dadurch bedingt, dass es eine Rotation gibt, sondern einfach dadurch, dass diese Ionen abgegeben werden und dieser Fremdkörper da ist. Das ist wie so eine Art Entzündungsreaktion in der Gebärmutter, aber eben ohne Keime natürlich. Auch ein großer Minuspunkt der Kupferspirale war über viele Jahre oder gerade zu Beginn, wie sie entwickelt wurde, ja die Infektionsgefahr. Das ist aber inzwischen dadurch, dass man einfach viel mehr Erfahrung damit hat und durch ein sehr wenig invasives Legen deutlich zurückgegangen und durch die Änderungen dann auch der Zusammensetzung der Spiralen. Es gibt ja auch Gold, sogenannte Gold- und Silberspiralen. Dazu ist zu sagen, dass das eigentlich beides auch Kupferspiralen sind, wo ein bisschen Silber oder ein bisschen Gold dabei ist. Ihnen wird nachgesagt, dass sie weniger Schmerzen bei der Menstruation teilweise machen, aber das ist in Studien nicht belegt worden und ist gleich wirksam.
So nach dem Motto, ich gönne mir jetzt eine Goldenspirale. Keine Kupfer, das ist so ein nicht so wertvolles Metall. Tatsächlich, ich habe mal in einer Fortbildung gesehen, wie diese Kupferspiralen früher aussahen und dass die mit einem geflochtenen Faden nach draußen hingen. Und da war sozusagen die Infektionsgefahr sehr hoch, aber auch, weil einfach dieser Faden sowas von ungeeignet war.
Ja, genau. Es ist so, dass früher hauptsächlich geknüpfte Fäden verwendet worden sind und jetzt wird nur mehr monofiler Nylon verwendet und der lässt da gar nicht zu, dass sie da Keime wirklich gut festsetzen und da hinauf wandern. Also das ist mittlerweile überholt. Früher hat man aus dem Grund gesagt, dass Kupferspiralen nur geeignet sind für Frauen, deren Kinderwunsch abgeschlossen ist. Das ist nicht mehr der Fall. Also auch junge Frauen, auch Mädchen können eine Kupferspirale tragen, ohne fürchten zu müssen, dass sie dann auch unfruchtbar sind. Zu Unfruchtbarkeit kann es kommen durch Chlamydieninfektionen, die sozusagen den Eileiter schädigen. Und das ist aber nicht abhängig von der Spirale, sondern in erster Linie vom Sexualverhalten und Verzicht auf Kondome trotz wechselnder Partner eventuell.
Zur Kupferspirale ist auch noch zu sagen, dass sie zusätzlich zur Pille danach als Notfallkontrazeptivum, also sozusagen Schutz einer Schwangerschaft nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr, zugelassen ist. Und in einer Situation, in der eine Pille danach nicht mehr wirkt, was viele Frauen nicht wissen, eben als einzige mögliche Verhinderung einer Schwangerschaft noch eben vor der Einnistung zu legen ist. Es gibt viele Frauen, die denken, ich nehme einfach die Pille danach, egal wo ich im Zyklus bin und es wird eine Schwangerschaft verhindern. Leider ist es aber so, dass die Pille danach das nur kann, wenn der Eisprung noch nicht stattgefunden hat. Wenn der Eisprung stattgefunden hat bzw. hormonell ausgelöst wurde, dann kann der Eisprung auch nicht mehr nach hinten verschoben werden, was die beiden Präparate der Pille danach normalerweise machen würden. Und dann kann man aber eben diese Kupferspirale noch legen. Es ist wichtig, dass man sich dann so schnell wie möglich an eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen wendet, weil da natürlich auch ein Zeitfenster ist und dann kann man das planen. So 5 Tage.
5 Tage nach dem ungeschützten Verkehr. Ja, das ist ja auch interessant. Und jetzt würde ich gerne also auf ein Phänomen nachfragen. Es gab ganz am Anfang der Frauenbewegung, gab es sehr viele Frauen in den USA, die mit Diaphragma verhütet haben. Das ist in Europa und besonders auch in Österreich nicht besonders angenommen worden. Habt ihr eine Idee dazu, warum und ob sich das jetzt ändert? Weil die Kaya ist ja so ein vergleichbares Präparat.
Wir haben, also ich zumindest, habe tatsächlich wenig Patientinnen, die das Diaphragma anfragen. Wenn eine Patientin kommt mit dem Wunsch nach hormonfreier Verhütung, erwähne ich immer, dass es das Diaphragma gibt. zeige es auch vor. Ich habe es in der Praxis, sowohl das Kaya als auch das Singer-Phragma, das anzupassen wäre. Nachdem ich aber dann das Handling erkläre, nehmen die meisten Frauen Abstand davon. Das heißt, ein Grund dafür, warum es, glaube ich, nicht verbreitet ist, ist, dass es einfach vom Handling her schwierig ist. Man muss es vor dem Sex einsetzen. Es muss mehrere Stunden dann auch nach dem Geschlechtsverkehr verbleiben. Es muss ein Spermizidgel aufgetragen werden. Wenn mehrfach Geschlechtsverkehr stattfindet, muss das auch noch nachgespritzt werden sozusagen. Und es ist auch vom Pearl-Index her eine wenig sichere Methode, also hat einen höheren Pearl-Index als das Kondom. Insofern ist es als alleinige Verhütung, besonders für junge Frauen, meiner Meinung nach nicht wirklich empfehlenswert und hat sich auch nicht durchgesetzt. Die Nachfrage ist auch nicht besonders hoch bei mir.
Obwohl ja alle nach hormonfreier Verhütung schreien und die Zahlen zeigen, dass die Pillennutzung jetzt schon von der Kondomnutzung überholt wurde, passiert da ja doch nicht so sehr viel. Also wir hatten jetzt Diaphragma, Kondom und Kupferspirale.
Ich wollte noch sagen, ich glaube, vielleicht ist das Kondom dann einfach doch im Handling her zu praktisch im Vergleich dazu, weil es eben einfach schneller angewendet werden kann. Und auch finde ich immer noch, dass auch die Männer ja eine Schwierigkeit haben, den Frauen da so zu vertrauen. Oder das ist vielleicht dann für die Männer auch ein sichereres Gefühl, weil den Sitz von so einem Diaphragma können sie ja schwer nachvollziehen. Da denke ich mir, vielleicht ist da einfach das Kondom die praktischere Methode, wenn man schon etwas anwenden muss während dem Sex, wäre es ja grundsätzlich dann den Ablauf vielleicht auch ein bisschen stört. Und eben dadurch, dass man dann das Gel auch noch auftragen muss, ist es halt komplizierter und das muss eben passen und gut sitzen. Man kann es nicht so gut kontrollieren.
Aber wenn wir jetzt den Pearl-Index vom Diaphragma mit Gel und Kondom zusammennehmen, dann sozusagen beide ihren Anteil zur Verhütung beitragen, also wenn das eine reißt, ist das andere noch da, das müsste dann doch eigentlich relativ sicher sein.
Das ist auch was, was ich meinen Patientinnen häufig sage. Also zur hormonfreien Verhütung gehört natürlich auch die natürliche Familienplanung, NFP nach Sensiplan dazu. Und auch das bespreche ich mit den Frauen, die auf der Suche nach einer hormonfreien Option sind. Und da ist es ja so, dass natürlich in der fruchtbaren Phase eine alternative Methode irgendwie her muss, eine Barrieremethode. Und da weise ich auch die Frauen darauf hin, dass man da gerade um die fruchtbare Zeit sie im Prinzip dann nur aufs Kondom verlassen würde. Und meine Empfehlung ist dann, zum Beispiel, dass man zusätzlich ein Kaya-Diaphragma anwendet und sich nicht nur auf eine Barrieremethode verlässt, weil gerade in der fruchtbaren Phase ist natürlich die Schwangerschaftschance dann deutlich gesteigert.
Zu der Anwendung von Barrieremethoden wollte ich noch kurz sagen, dass das bei den Patientinnen auch immer sehr abhängig ist vom Alter und dass ich jetzt einer jungen Frau, die die erste Verhütung in ihrem Leben sucht, immer rate, natürlich Kondome zu verwenden, aber die hat vielleicht sich auch noch nicht so viel mit ihrem Zyklus auseinandergesetzt. Ihre Zyklen sind eventuell auch noch nicht regelmäßig. Sie hat von der Anwendung des Kondoms her wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung. Da ist es einfach weniger anzuraten als bei Frauen, die schon älter sind oder ältere Partner haben, die sich auskennen. Also das heißt, es ist auch immer so eine Frage des Alters.
Die Kondomanwendung ist ja auch sehr interessant, weil ja die Größe des Penis und die Größe des Kondoms zusammenpassen sollte. Und da ist sehr auffällig, dass die Größen der Kondoms eigentlich bei XL anfangen, weil wer würde schon ein Small oder Medium Kondom verwenden? Und dann geht es bis XXXL. Kann man ja auch verstehen. Sprecht ihr über dieses Phänomen der Größe?
Ja, ich besprich das ganz eindeutig mit den Damen, die mit Kondom verhüten, dass sie da wirklich darauf achten müssen, dass die Passform optimal ist. Je schlechter das Kondom sitzt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es entweder platzt, wenn es zu straff sitzt oder zu klein ist, oder dass es runtergeht, wenn man doch XXL genommen hat, aber eigentlich nur L trägt, dass das ein wichtiges Kriterium ist und weise auch die Patientin hin, dass die Möglichkeit besteht, das personalisiert online zu bestellen und dass es verschiedene Varianten gibt, das abzumessen. So vorgefertigte Schablonen, wo man dann den Umfang bestimmt, um die geeignete Kondomgröße herauszufinden. Also ich weise schon darauf hin, dass das sehr sicherheitsrelevant ist. Und auch die Handhabe bespreche ich nochmal, weil mir auch da aufgefallen ist, dass gelegentlich einmal junge Frauen gibt, die nicht mit der Handhabe vertraut sind und nicht wissen, dass das Kondom von Anfang an getragen werden muss und nicht nur kurz vor Ende aufgesetzt werden muss.
Frage: Kondom platzen? Also ich meine, da entsteht ja die Fantasie, der Penis ist viel zu groß für das Kondom. Wie funktioniert das mit dem Platzen? Eher mit Reibung?
Also ich vermute, dass Reibung der Grund dafür ist. Durchaus ein zu enges Kondom in Kombination mit Reibung und vielleicht auch, wenn das Reservoir vor Aufziehen des Kondoms nicht zusammengedrückt gewesen ist, könnte man vorstellen, das soll ja auch zuerst die Luft herausgedrückt werden und dann das Kondom angelegt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Kombination aus diesen Faktoren ist, die zum Platzen führt.
Auch noch wichtig bei der Anwendung ist, dass man das Kondom, wenn man es mal aus Versehen falsch rum aufgesetzt hat und es nicht herunterreifen kann, dann sollte man es wegschmeißen und nochmal ein neues verwenden. Man soll es nicht umdrehen und dann andersrum verwenden.
Weil sonst die sogenannten Lusttröpfchen trotzdem genau an die Stelle kommen, wo sie nicht hin sollen. Was ist über Hormonspiralen zu sagen, deren Wirkungsweise und auch deren Probleme?
Hormonspiralen werden wie die Kupferspiralen auch in die Gebärmutter hineingelegt. Der Unterschied ist aber, dass es hier auch zu einer Freigabe von einem Gestagen kommt. Und da gibt es verschiedene Spiralen. Insgesamt 4 Stück sind auf dem Markt. Es gibt 3 verschiedene Dosierungen, also Hormonmengen, die dann in der Spirale drinnen sind. Es gibt eine, die für 3 Jahre zugelassen ist, eine, die für 5 Jahre zugelassen ist. Und die Spirale mit der größten Menge ist für 8 Jahre inzwischen zugelassen. Diese ist auch größer als die beiden anderen und wird je nach Größe der Gebärmutter eher Frauen empfohlen, die schon Kinder geboren haben, und die für 3 und für 5 Jahre können auch Frauen gelegt bekommen, die noch keine Kinder haben. Die Hormonspirale ist, also sie ist sicherer als die Kupferspirale, der Pearl-Index, das heißt, wie viele Frauen von 100 werden innerhalb eines Jahres bei Anwendung dieser Verhütungsmethode schwanger, liegt bei der Hormonspirale bei 0,1 bis 0,2 circa, bei der Kupferspirale bei 0,4 circa. Es ist immer abhängig von der Studie natürlich, aber man kann sagen, sie ist noch einmal doppelt so sicher ungefähr. Die Spirale liegt eben, wie gesagt, auch in der Gebärmutter und sie gibt da dieses Gestagen ab. Die Hauptwirkung der Hormonspirale ist, dass die Gebärmutterschleimhaut sich nicht aufbaut und es dadurch nicht zu einer Empfängnis eben kommen kann. Zusätzlich auch noch die Barrieremethode, die wir bei der Kupferspirale schon besprochen haben, eben einfach, dass ein Fremdkörper in der Gebärmutter liegt. In seltenen Fällen oder immer wieder reicht die Dosis des Gestagens auch aus, um Eisprünge zu verhindern. Aber in aller Regel ist es eben einfach so, dass diese Schleimhaut sich nicht aufbaut und es dann auch zu keinen bis kaum mehr Blutungen kommt. Was natürlich für Frauen, die Schmerzen bei der Menstruation haben oder sehr starke Menstruationen, auch aufgrund von zum Beispiel Myomen oder Endometriose, ein sehr gutes Verhütungsmittel ist.
In den Nebenwirkungen von der Hormonspirale steht Blutungen. Wir hören immer wieder Frauen, dass Frauen nach der Hormonspirale ein halbes Jahr Zwischenblutungen haben. Und ich frage mich immer, ob das eigentlich eine akzeptierbare Nebenwirkung ist. Wenn ich mir vorstelle, dass bei Männern ein halbes Jahr aus dem Penis tropft, das würden die, glaube ich, nicht wirklich als ein gutes Verhütungsmittel bezeichnen.
Es ist ja so, dass Frauen, die Hormonspiralen bekommen, häufig vorher auch eben, wie gesagt, starke Blutungen haben oder Schmerzen bei der Menstruation. Das ist nach dem Legen, vor allem in den ersten 3 bis 4 Monaten so, dass es immer wieder auch mal zu stärkeren Blutungen kommen kann oder zu diesen Zwischenblutungen. Sehr häufig wird es nach den 3-4 Monaten wirklich besser. Ich sage den Frauen immer beim Legen, in den nächsten 3-4 Monaten wird es zu Zwischenblutungen kommen. Das kann ich Ihnen fast unterschreiben. Wenn Sie das aushalten, dann versuchen Sie, die Blutung so gut wie möglich zu ignorieren. Man kann etwas tun, um die Blutung zu stoppen, medikamentös. Wenn das so ist, dann melden Sie sich bitte einfach, dann können wir das besprechen. Aber die Blutungen sind, wie gesagt, häufig und sie sind an sich nicht schlimm und werden dann in aller Regel wirklich besser.
Und offensichtlich von Frauen akzeptiert. Was ist so euer Lieblingsverhütungsmittel?
Das kann man so gar nicht allgemein sagen. Na, leider, weil es gibt kein Verhütungsmittel, das hundertprozentig wirkt. Es gibt kein Verhütungsmittel, das sicher keine Nebenwirkungen hat. Also es gibt nach wie vor nicht das optimale Verhütungsmittel. Wichtig ist, das Verhütungsmittel muss individuell zur Frau passen. Das kann für die eine Frau die Pille sein, das kann für eine andere Frau das Kondom sein, die Kupferspirale, die Hormonspirale. Also ich habe bei jedem Verhütungsmittel Frauen, die super zufrieden sind, aber auch Frauen, die das jeweilige Verhütungsmittel Verhütungsmittel ganz furchtbar finden. Also kann ich leider gar nicht so einfach beantworten.
Und du, Marion, hast du eins, das du besonders magst?
Ich habe keins, aber ich habe das Gefühl, gerade die jungen Frauen haben derzeit eins und das ist die Kupferspirale. Die wird wirklich zurzeit sehr nachgefragt. Ich finde, es ist nicht immer optimal, weil gerade junge Frauen auch oft Schmerzen bei der Regel haben und das sage ich Ihnen vorher eben auch immer, dass diese auch stärker werden können unter der Kupferspirale. Aber es gibt doch erstaunlicherweise viele junge Damen, die das auch gerne in Kauf nehmen. Und die sagen, lieber als Hormone zu nehmen, lasse ich mir eine Kupferspirale legen und ich halte die Schmerzen schon aus. Was schon sehr arm ist. Man kann natürlich auch immer gegen die Schmerzen was tun. Man kann immer Schmerzmittel nehmen und es gibt verschiedene andere Dinge, die wir mit den Frauen besprechen. Man kann pflanzliche Produkte nehmen. Es gibt Pflaster, die man aufkleben kann. Wärme, Sport und so weiter. Aber trotzdem hat man einmal im Monat die Schmerzen und scheinbar erträgt man die auch immer wieder gerne dafür, dass man dann eine gute Verhütung hat.
Eine gute Verhütung und einen ungestörten Eisprung und die damit verbundenen Lustgefühle und Libido-Situationen hat man damit natürlich auch. Weil wenn du sagst, Eisprung wird verhindert, das wusste ich nicht. Ich dachte, der Eisprung würde stattfinden bei der Hormonspirale, weil gerade diesen Zyklus von sehr vielen Frauen, der wird auch sehr geschätzt, wenn der möglich ist.
Ja, also wie gesagt, es ist schon meistens so, dass ein Eisprung stattfindet, aber immer wieder reicht die Hormonmenge aus, um auch den Eisprung zu verhindern. Aber was ich auch noch sagen wollte zu den Pillen ist und zur Libido, dass ich neulich eine Studie gelesen habe, dass 60% der Frauen, die eine Pille einnehmen, keine Libidoverlust berichten. 25% haben Libidoverlust und 15% haben sogar eine Libidosteigerung. Fand ich wahnsinnig interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ist, was ich auch so aus der Praxis bestätigen kann. Es ist doch immer wieder so, dass Frauen über Libidoverlust klagen, aber die eine oder andere hatte ich auch, die gesagt hat, unter der Pille hatte ich deutlich mehr Libido, als ich sie danach abgesetzt habe.
Und tatsächlich ist natürlich der Faktor Sicherheit ein ganz großer Libidosteigerer, ne? Weil wenn ich Angst habe, ungewollt schwanger zu werden, das kann einem die Lust auch vermiesen. Jetzt würde ich gerne von euch die allerneuesten Verhütungsmittel diskutieren, die für den Mann auf dem Markt sind. Weil das doch ein sehr interessantes Thema ist und ja auch sehr lange nicht besonders gut erforscht und möchte sagen, gesucht wurde.
Ja, also was ich ganz eine spannende Methode finde, ist das BMEC SLV-Ventil. Das ist offenbar ähnlich einer Vasektomie, also von der Einlage her wird in kurzer Lokalanästhesie der Samenleiter durchtrennt auf beiden Seiten. Dann wird dieses Ventil eingesetzt. Das Ganze dauert ca. 30 Minuten. Soll relativ schmerzfrei und unblutig auch sein. Da ist ein Schalter dran, der wird sozusagen auf off gestellt und dann ist man innerhalb von 3 Monaten steril. Es soll dann noch einmal ein Spermiogramm gemacht werden zur Kontrolle, um das auch nachzuweisen, dass keine Spermien mehr im Ejakulat sind. Funktioniert sozusagen wie eine vorübergehende oder intermittierende Vasektomie. Meines Wissens hat dieses Ventil bisher nur der Hersteller selbst implantiert. Was ich herausgefunden habe, also ich glaube, es ist noch irgendwie in Studien. Ich weiß auch nicht, ob es jemals auf den Markt kommen wird. Es klingt ganz interessant vom Mechanismus her, aber es hat sich natürlich noch nicht durchgesetzt. Es soll vom Mann auch reversibel sein. Also der Mann selber kann dann im Hodensack nach diesem Schalter tasten und der hat auch irgendeinen Sicherheitsknopf, sodass man es nicht versehentlich umlegen kann. Also der Mann kann dann den Schalter umlegen, wenn er beschließt, er möchte jetzt doch Kinder zeugen. Und dann funktioniert das anscheinend auch relativ schnell wieder so. Der Plan. Es soll auch nebenwirkungsfrei sein. Man kann das offenbar auch lebenslang drinnen lassen, aber leider gibt es das noch nicht. Und der Hersteller hat, glaube ich, schon das dritte Modell mittlerweile drinnen. Und jetzt kommt, glaube ich, die vierte Version heraus von dem, was ich gelesen habe. Also spannende Sache. Würde mich sehr interessieren, wie es da weitergeht, weil es eigentlich perfekt klingt. Aber wer weiß, was die Zeit noch bringt und ob es sich so gut herausstellt, wie es der Hersteller meint.
Tatsächlich ist damit ja nicht so wahnsinnig zu verdienen, ne? Mit so einem Schalter.
Ja, da kommen wir gleich zu meinem Lieblingsprodukt der männlichen Verhütung, das Intravasalgel. Das ist ein Polymergel, das in den Samenleiter hinein injiziert wird und den Spermientransport blockiert, aber Wasser, Samenflüssigkeit hindurchlässt, aber nicht die Spermien. Es wirkt dort 10 Jahre lang, kann mit einer erneuten Injektion scheinbar von so einer Art Gegenmittel in seiner Wirksamkeit beendet werden, wenn das frühzeitig notwendig ist. notwendig ist und ansonsten auch nach 10 Jahren noch einmal erneuert werden. Es ist scheinbar so, dass es Stimmen gibt, die sagen, es kann zu Irritationen in der Wand des Samenleiters kommen und man weiß nicht genau, ob da vielleicht dann Vernarbungen möglich sind. Und ansonsten soll es aber keine Nebenwirkungen haben, außer ein leichtes Ziehen in den Hoden. Leider gibt es auch hier keine Unterstützung der Pharmaindustrie. Es wird die Forschung durch NGOs und Spenden finanziert und es ist leider noch nicht auf dem Markt.
Und auch da gibt es noch eine zweite Gel-Variante, die jetzt offenbar in der Testungsphase ist, wird auch in den Samenleiter injiziert, führt dazu, dass sich der Samenleiter verengt und diese Gelbeschichtung sorgt dafür, dass die Wand des Samenleiters positiv geladen ist. Somit werden dann irgendwie die Spermien bei Durchtritt, also die gehen trotzdem durch, werden aber dadurch negativ geladen und verlieren dann die Beweglichkeit und haben nicht mehr die Fähigkeit, die Eizelle zu befruchten. Das scheint auch noch sehr neu zu sein. Und auch da gibt es leider keine Fördergeber und aus dem Grund wenig Entwicklung.
Ja, und wohl auf dem Markt, aber noch ohne medizinische Zulassung, also nicht als Verhütungsmittel verkauft bzw. beworben, ist die Thermalmethode. Das ist wohl ein Ring, dessen Größe man nach Abmessung des Penis, auch angepasst an die Größe, wie vorhin schon bei den Kondomen besprochen, bestellt. Es werden dann Penis und Hodensack durch den Ring gezogen und die Hoden dadurch an den Leistenkanal gedrückt. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Es klingt für mich etwas schmerzhaft, aber es soll wohl aushaltbar sein. Dieser Ring muss mindestens 24 Stunden am Tag so belassen werden und führt dann dauerhaft zu einem Temperaturanstieg im Hoden und zu eben zeitweiser Unfruchtbarkeit, die nach Beendigung der Anwendung wieder da sein soll. Was uns jetzt als Medizinerinnen ein bisschen verwundert, weil wir wissen, was man mit Hoden macht, die im Bauchraum liegen und dass die eben da nicht lange verbleiben dürfen, weil sonst keine Samenzellen mehr produziert werden können, beziehungsweise die Männer dann unfruchtbar sind. Da fehlen wohl die Langzeitdaten. Man kann es aber schon kaufen und anwenden und ich bin gespannt, ob sich das als neues Verhütungsmittel Nummer 1 durchsetzt.
Also ich kann auch noch was dazu beitragen. Ich habe eine thermische Verhütungsmethode, die auch über die sozusagen Erhitzung, dass das ein-, zweimal im Monat gemacht wird, das ist dann wie so ein bisschen, wo die Hoden erwärmt werden, eine gewisse Zeit und so erwärmt werden, dass sie einfach längerfristig nicht fruchtbar sind. Nachdem ja langes Baden auch manchmal die Fruchtbarkeit herabsetzt, denke ich mir, könnte das ein Ansatz sein. Das passiert dann irgendwie mit ein bisschen Strom. Es soll nicht fein sein, aber auch nicht so schrecklich, wie man sich es vorstellt. Aber ich finde ja sehr interessant, dass es sozusagen da eigentlich Ansätze gibt, die alle mechanisch sind, weil die Pille für einen Mann, also sprich hormonell, das hat ja gar nicht funktioniert. Die hatten zwar nur die gleichen Nebenwirkungen wie die Pille für die Frau, aber die galten als nicht akzeptierbar für Männer.
Ja, richtig. Also die dauerhafte Methode einer Vasektomie des Mannes, also das heißt einer Sterilisation des Mannes, haben wir auch noch nicht ausführlich besprochen und das ist eigentlich meine Lieblingsmethode der Wahl, mit der ich leider aber wenig zu tun habe, sondern dann den Frauen sagen muss, schicken Sie doch mal Ihren Mann zum Urologen, woran es dann manchmal scheitert. Da habe ich neulich gelesen, dass in Deutschland 8% der Frauen und nur 2% der Männer eine Sterilisation haben machen lassen. Also es hat dann scheinbar auch viel wieder mit Potenz und so weiter zu tun. Aber es ist so, dass es eine sehr, sehr einfache Methode ist. Es kann in einer Lokalanästhesie gemacht werden. Es gibt auch minimalinvasive Methoden, also schnittfreie Methoden. Die Expertise lasse ich da aber beim Urologen. Und es ist günstiger als die Sterilisation der Frau, die ja noch zusätzlich über eine Bauchoperation gemacht werden muss. Das wird mit der Knopflochchirurgie gemacht und man hat alle Nebenwirkungen einer Vollnarkose und einer kleinen, aber einer Bauchoperation.
Liebe Sarah, liebe Marion, die Gynäkologinnen aus der Praxis von Frau zu Frau, die ich heute zu Gast hatte. Ich danke euch sehr herzlich. Ich möchte gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch darauf hinweisen, es gibt die Möglichkeit, im Land Salzburg kostenlose Verhütungsmittel zu bekommen und dazu bietet sich der Besuch in der First Love Ambulanz des Landeskrankenhauses an oder eben in der Familienberatungsstelle. Tatsächlich werden dort mittlerweile auch längerfristige Verhütungsmittel ermöglicht und ja, und ich denke im Sinne für die Selbstbestimmung der Frau ist es sehr, sehr wichtig, dass wir zum einen Informationen und den Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Ich danke euch sehr herzlich. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.